Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Ja, Lars Sebastian, das ist die Episode 31 und das ist eine ganz besondere Episode, denn das ist die letzte Episode in unserer bewährten Dreierkonstellation. Einer von uns verlässt das Mutterschiff und das bin ich. Schön war's, macht's gut. Aber ich glaube, jetzt sollten wir das Ganze auflösen, denn oder jetzt, besser gesagt, sind alle wach am Sonntagmorgen. Die Auflösung, ich bin halt einfach nur eine Woche im Urlaub. Ich bin auf Malta, ich gründe einige Briefkastenfirmen und werde dabei Cocktails schlürfen. Und Lars und Sebastian haben kongenialen Ersatz besorgt, nämlich den lieben Armin Brack, super smarter Typ, generell ein super Typ, würde ich sagen. Und ich möchte an dieser Stelle auch einen kleinen Shoutout loswerden für Armins YouTube-Kanal, den Aktienkanal. Super Inhalte, ich konsumiere es regelmäßig und mit großem Genuss, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Genau, vielleicht wollt ihr noch irgendwie ganz kurz was sagen zu Armin? Ihr kennt ihn jetzt schon ein bisschen länger.
Ja, Armin kenne ich schon, also persönlich kenne ich Armin, sagen wir so, getroffen habe ich Armin zum ersten Mal vor 2-3 Jahren, aber so Kontakt hatte ich mit ihm schon 10 Jahre. Ne? Nee, bei der Sommerfeier auf dem Schiff hier in Frankfurt.
Aber eine Feier war es.
Es war immer. Nur auf Feiern treffe ich Leute, Lars. Das ist, du kennst mich doch. Aber Armin folge ich, muss ich sagen, schon seit fast 20 Jahren. Er ist auch für mich der beste Aktienanalyst Deutschlands. Und das sage ich jetzt nicht, weil wir ihn eingeladen haben, sondern weil Armin einfach unglaubliche Fähigkeiten hat, sich wirklich in Bilanzen reinzubohren und da auch Dinge zu finden, die halt wirklich richtig gut sind oder die halt überhaupt nicht passen. Also von daher haben wir bestimmt einiges Interessantes mit ihm nächste Woche im Aktiensektor zu besprechen.
Es wird auf jeden Fall aktienlastig, das können wir jetzt schon mal sagen.
Cool. Also merkt euch das unbedingt vor im Kalender. Nächsten Sonntag eine Ausgabe bei The Dip, eine Special Edition sozusagen mit Armin Brack. Und wo wir das Thema Feiern haben, Sebastian, ich glaube unsere Themen heute, die sind auch zum Feiern. Wir sprechen über die Frage, kommt die Korrektur? Dann die zweite Frage, sind die Zinsen zu niedrig? Dann hat Sebastian eine irre Wall Street-Theorie mitgebracht. Dann unsere Hörerfrage, auf was achten wir bei der ETF-Suche? Ich habe das Thema mitgebracht, Josef Ackermann warnt vor einem neuen großen Bankenrisiko. Lars wird referieren über den Altcoin-Crash. Und dann sprechen wir noch über Albemarle, da bin ich noch nicht dabei, mich jetzt so langsam mal ein bisschen einzukaufen. Und wenn ihr möchtet, dass wir auch mal ein Thema von euch behandeln, dann schickt uns eine E-Mail an podcast@by-the-dip.de. Wichtiger Hinweis, mittlerweile kommen so viele Anfragen von euch. Ja, also wir können leider nicht mehr alles individuell beantworten, aber wir werden auf jeden Fall alles lesen, das ist definitiv versprochen. Und jetzt schnell rein ins erste Thema. Kommt die Korrektur? Wer hat die Frage eigentlich mitgebracht? Warst du das, Sebastian?
Die habe ich mitgebracht. Aus aktuellem Anlass natürlich. Also wir müssen ja drüber sprechen. Letzte Woche war noch ein bisschen so Gerumpel im Market, aber da waren wir so 2% unter Allzeithoch. Jetzt sind wir über 5% unter Allzeithoch. S&P 500 mittlerweile auch unter 50-Tages-Durchschnitt. USA verschobene Zinssenkungen. Jerome Powell hat ja ordentlich Wasser in den Wein gegossen diese Woche und hat gesagt, naja, wir müssen mal gucken, was die Inflationsraten da so machen. Und der Markt hat natürlich gleich reagiert und hat 2 Zinssenkungen, die wir davor noch gesetzt hatten, ausgepreist. Also mittlerweile sind wir so bei 1,3 Zinssenkungen. Das heißt, effektiv natürlich nur eine Zinssenkung und da auch nur eine 50-50-Wahrscheinlichkeit. Die Inflation könnte hartnäckiger sein als zuvor erwartet. Gibt es verschiedene Inflationsmetriken, die zeigen, dass zumindest im Kern oder wenn man auch die Ausreißer rausnimmt, dass da einfach in den USA zumindest ja eine sticky, wie man dort sagt, eine Art ja klebrige Inflation ist. Und natürlich nicht zu vergessen, ich gebe mal hier einen Zeitstempel dazu, Freitag um 11 Uhr nehmen wir die Folge auf. Das heißt, wir hatten letzte Woche am Wochenende ja diesen iranischen Vergeltungsschlag auf Israel und hatten jetzt heute Morgen die jüngsten Entwicklungen, dass in der iranischen Stadt Isfahan mehrere Explosionen zustande gekommen sind. Es wird vermutet und es ist teilweise auf Bloomberg steht es auch schon, dass da Israel dahinter steckt und entsprechende Vergeltungsmaßnahmen wieder gegen den Iran vonstatten ging. Das heißt, die Märkte reagieren da aktuell auch wieder mit Abschlägen. Und jetzt natürlich die Frage, ist das jetzt eine Korrektur oder der Beginn einer Korrektur oder sind wir immer noch auf dem Level, wo wir sagen, das ist nur eine Konsolidierung auf hohem Niveau, da wird nicht mehr draus passieren? Was ist eure Meinung dazu?
Soll ich, Lars? Dann,
bitte.
Ja, genau. Gut, es ist natürlich wahnsinnig schwer zu sagen, aber das ist jetzt eine Binse. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das der Beginn einer Korrektur wäre. Und ist halt nur die Frage, ist das schlimm? Oder ist das vielleicht sogar positiv? Weil ich habe es auf meinem YouTube-Kanal schon mal gesagt oder zumindest in der Community-Spalte geteilt, dass ja oftmals die Frage nach dem Warum passiert etwas, nicht so kriegsentscheidend ist, sondern eher das Ding, was machst du draus? Jetzt könnte man natürlich auch sagen, das Warum bedingt das Was, aber ich bin immer noch der Auffassung, dass dieser Bullenmarkt intakt ist, dass der gesund ist, dass der weitergeht und dass wir ziemlich weit abverkaufen müssten, damit überhaupt eine generelle Umkehr der Schubkraft stattfindet am Aktienmarkt und auch bei den Kryptos, also letztendlich bei den Risk-on-Assets. Und insofern wäre das eine Korrektur, die ich begrüßen würde und sogar eher begrüßen würde als einfach nur so eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Und wahrscheinlich werden wir das ganze Thema ja auch nochmal bei der zweiten Frage, sind die Zinsen zu niedrig, behandeln. Und insofern ist ja die Frage gerade, vielleicht ist das die größere Frage, die gerade aufgeworfen wird, ist halt nur die Frage, ist das Neues oder ist das wirklich eine berechtigte Frage? Stagflation oder Goldilocks? Und der Markt hat Goldilocks gepreist und ich glaube, dass der Markt da am Ende des Tages insgesamt recht hat, auch wenn jetzt halt diese Stagflationsangst durchscheint gerade.
Ja, ich kann es relativ kurz machen. Ich glaube, dass ab wann ist eine Konsolidierung, eine Korrektur? Nachhinein lässt sich das immer ein bisschen besser beurteilen. Ich glaube nicht, dass es allzu dramatisch wird. Ich glaube, dass diese Korrektur unbedingt kaufenswert ist. Und die Auslöser sind, da hast du vollkommen recht, Timo, die sind nicht ganz so entscheidend. Geopolitik spielt ganz selten nur eine Rolle. Es braucht eine gewisse Marktstimmung dafür, damit Geopolitik eine Rolle spielt. Also die gleichen Ereignisse können in einer bestimmten Phase dazu führen, dass die Kurse dann mal ein paar Prozent nachgeben. In anderen Marktphasen spielt es einfach gar keine Rolle. Man muss sich ja überlegen, was dahinter. Die Rohstoffmärkte reagieren ein klein wenig darauf, aber ansonsten die Frage wäre also, oder die Antwort auf die Frage ist, wir sind mitten in der Korrektur. Ich habe heute Morgen an die Leser von Bestvestor, das ist ja eigentlich nichts, wo wir ganz groß über Markttechnik sprechen, die Unterstützungsmarken in den drei relevanten Indizes mal per Sprachnachricht weitergeleitet. Und ich kann es nochmal sagen, wir sind im DAX jetzt bei einer Unterstützung, 17.640 Punkte. Während wir es aufnehmen, müssten wir ungefähr da sein. Es gibt dann noch eine weitere 17.200. S&P 500 haben wir jetzt schon eine wichtige Unterstützung erreicht. Bei 4.980 Punkten kann gegebenenfalls 200 Punkte tiefer gehen nochmal. Und im Nasdaq 17.395 Punkte. Und wenn die unterschritten werden, klar, ist ein bisschen volatiler, Richtung 16.800 Punkte. So, das wäre mein Standard.
Eine Frage.
Ja, bitte.
Super, dass du das mit uns geteilt hast. In welcher Zeiteinheit unterschritten? Auf Wochenbasis oder auf Monatsbasis? Weil ich denke nicht, dass du nur so einen Dip auf Tagesbasis meinst, ne?
Das reicht durchaus. Wenn diese Levels, die ich jetzt besprochen habe, wenn die unterschritten werden oder würden, noch ist es ja nicht der Fall, dann müsste man sich darüber Gedanken machen, ob das eine Korrekturphase ist, die vielleicht auch mal einige Wochen, gegebenenfalls sogar zwei Monate andauert. Und dann könnte es auch noch ein bisschen tiefer gehen. Aber im Zweifel, lass mal lieber den Trend dein Freund sein und geh nicht davon aus, dass du so die ganz großen Kaufgelegenheiten bekommst. Von daher, ja, wir stecken da jetzt drin, aber ich kann es nur immer wiederholen. 2024 ist für mich ein Sonderjahr. Fast nichts darf passieren. Und wir kommen ja gleich bei den Zinsen noch drauf. Eigentlich ein völlig verrückter Zustand. Aber dieses Jahr ist anders. Ich bleibe bullish. Buy the dip.
Sehr gut. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig. Also buy the dip beziehungsweise Korrekturen kaufen, das hat ja langfristig noch nie geschadet. Und ich bin auch im Lager derjenigen. Also ich sehe darin aktuell eine Korrektur. Wie weit die geht, werden wir sehen. Geopolitisch, denke ich, kurzfristig ist das der größte Einflussfaktor. Aber ich freue mich sogar, wenn wir mal wieder eine Korrektur bekommen, wenn wir auch mal teilweise bei US-Aktien ein bisschen Druck ablassen, ein bisschen Dampf ablassen von den Bewertungen Und wenn ich mal wieder außerhalb der Reihe irgendwo ordentlich nachstocken und aufstocken kann. Also von daher, man sollte, wenn jetzt wirklich eine Korrektur kommt, auch wenn wir mal 10% um das Allzeithoch gehen oder mehr, da wirklich nicht nur die Risiken sehen, sondern vor allem die Chancen, wenn man langfristig anlegt, dass man da deutlich dazu kaufen kann. Also das wäre mal wieder eine Gelegenheit. Und Lars, du hast gerade noch angesprochen, ich gehe auch nicht davon aus, dass hier irgendwie der Bullenmarkt groß unterbrochen wird, weil in den USA, wenn man mal guckt, was so geparkt ist, Billionen Dollar an Geldern im Geldmarktbereich. Und das muss früher oder später auch alles in den Markt wieder rein, weil die Zinsen werden fallen. Wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes.
Na gut, damit sind wir bei Thema Nummer 2. Du hast deine These schon dargelegt, Sebastian. Die Zinsen müssen fallen. Aber Lars hat die Frage mitgebracht, sind die Zinsen zu niedrig? What do you mean?
Also, ja, ich stimme Sebastians letzter Aussage zu. Die Zinsen werden sinken. Aber auch deshalb, weil wir eben in einer nicht normalen Marktphase sind. Denn wenn wir uns mal ganz genau das betrachten und wir gehen jetzt einfach mal nach Lehrbuch vor, dann dürfen wir feststellen, wir haben in den USA eine Kerninflation von 3,5% und wir haben darüber hinaus ein Wachstum von 2-2,5%. Wenn du da die Zinsen senkst, dann würde normalerweise, und dafür musst du das Lehrbuch nicht mal durchgelesen haben, dann lässt du den Markt komplett heiß laufen. Das heißt also, in diesem Umfeld würde der FED-Mechanismus, der Zinsmechanismus eigentlich darauf hinsteuern, dass die Zinsen dann erhöht werden, um den Markt abzukühlen. Und wir sprechen immer noch wie selbstverständlich davon, dass die Zinsen gesenkt werden. Der Zeitpunkt der Zinssenkung ist in die Zukunft verschoben. Und meines Erachtens das Zünglein an der Waage, wir stellen uns ja gerade, wo wir ja offensichtlich alle bullish sind, sollten wir uns ja immer die Frage stellen, what could possibly go wrong? Und das wäre, wenn der Arbeitsmarkt sich nicht abkühlt. Die Arbeitsmarktdaten waren jetzt so gut, ja, und die Fed hat ja ein duales Mandat. Die hat ja Vollbeschäftigung. Und das haben wir nicht ganz erreicht, aber die Arbeitsmarktdaten sind sehr gut. Und die Planung meines Erachtens aus Sicht der Fed ist, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlen wird. Das muss bestenfalls in den nächsten 3 Monaten geschehen. Also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA, die sollte man in den nächsten Wochen beziehungsweise bei den nächsten Verkündungen im Auge behalten. Bestenfalls sehen wir hier die Abkühlung des Arbeitsmarktes und dann bekommt die Fed den Grund, den sie haben wollte, um zu sagen, okay, dann können wir die Zinsen jetzt auch senken. Sollte das Wiedererwarten nicht passieren, dann darf man sich nicht wundern, wenn eigentlich das Szenario super ist, alle sind in Vollbeschäftigung. Das würde aber der Fed die Grundlage nehmen, jetzt die Zinsen zu senken. Also das ist so ein bisschen, sage ich mal, das Damoklesschwert, was hier drüber schwebt, weil die, wie gesagt, wir haben jetzt kein Umfeld, welches Zinssenkungen rechtfertigt.
Aber, wir haben eine Notenbank, die sagt, hey, wir beabsichtigen das zu tun. Und das haben sie ja vor, also jetzt nicht nur kürzlich gesagt, sondern schon im letzten Jahr. Also das heißt, sie geben ja die richtigen Signale. Und ob sie das jetzt im nächsten Monat machen oder vielleicht dann doch erst in 5 Monaten oder vielleicht sogar erst in einem Jahr, das ist doch dann möglicherweise gar nicht so kriegsentscheidend oder wichtig.
Absolut. Sie moderiert es auch großartig. Also normalerweise, man tut sich ja an der Regel einen Gefallen, wenn man sein YouTube-Video damit beginnt, wie dumm alle Notenbanker sind und das ist alles abgesprochen, abgekartet.
Das Endspiel der Notenbank.
Also das hundertprozentig, das funktioniert super. Aber man muss sich mal überlegen, aus welcher Ausgangssituation heraus Jerome Powell das jetzt gerade hinbekommt, den Markt weiterhin in diesem Umfeld zu lassen und sagen, ja, wir werden die Zinsen ja senken. Und der Markt kauft das alles. Meines Erachtens auch, weil wir die, weil das Jahr 2024 einfach nicht schief gehen darf. Weder Notenbank noch Finanzministerium sind politisch völlig unabhängig und es gibt für die meines Erachtens einen klaren Kandidaten, der nicht gewinnen soll. Also von daher, dieses Jahr darf wenig schief gehen und den Job macht er wirklich gut. Also erklär doch mal den Leuten, dass du Zinssenkung gegebenenfalls, und wenn wir jetzt den Ausgangspunkt nehmen, dann verschiebt er jetzt seit 8 oder 9 Monaten gepflegt immer weiter in die Zukunft und der Markt sagt, ja, gut, das fressen wir auf jeden Fall. Na gut, dann kaufen wir weiter Aktien, das passt schon. Also die Moderation, die gelingt momentan. Wir erleben allerdings auch letzte Woche, wenn dann Zweifel daran kommen, und eine falsche Formulierung, ja, dann haben wir auch, sehen wir eben gleich, dass die Stimmung schon da ein bisschen fragend ist, ob das alles so funktioniert. Aber bisher, Wahnsinn, gegen jede Theorie einfach zu sagen, ja, die Zinsen sinken schon, macht euch mal keine Sorgen. Also so ganz beschweren dürfen wir uns hier nicht als Anleger momentan.
Also ich würde dir da widersprechen, Lars, dass Jerome Powell gut moderiert. Ich glaube, der Markt hört gar nicht mehr auf ihn. Dem Markt ist es
da
egal.
Holt er sich seine Klicks so billig wieder ab. Aber bitte, mach weiter, Sebastian.
Naja, der Markt meiner Meinung nach, ich meine, guck Jerome Powell an. Er kommt im Dezember an und sagt, 3-4 Zinssenkungen kommen, dann preist der Markt 7 ein. Jetzt kommen sie doch nicht und verschieben sich. Also natürlich hat das irgendwo eine Auswirkung. Aber generell guckt der Markt einfach auf die Wirtschaftslage. Und solange die positiv ist, trotz der hohen Zinsen, das werden wir gleich noch vertiefen mit der irren Wall Street Theorie, ist eigentlich dieses Szenario, was gespielt wird, es geht an den Markt nach oben. Und solange es der Wirtschaft gut geht und da keine negativen Signale kommen, bedeutet es einfach, dass die Aktienmärkte weiter steigen. Und danach werden wir sowieso wieder Zinssenkungen bekommen müssen. Weil wenn ihr mal guckt, die USA aktuell, auch Haushaltsdefizit 8%, 35 Billionen Dollar Schulden. Die amerikanische Wirtschaft ist eigentlich umgestellt auf eine Kriegswirtschaft. Also dass du in Friedenszeiten ohne Not derart große Haushaltsdefizite auch noch fährst und damit den Markt ja zusätzlich Liquidität gibst und ihn anschiebst. Das ist einfach ein Szenario, da muss alles steigen. Da ist es eigentlich relativ egal, solange dieses Szenario gespielt wird, ob Jerome Powell jetzt noch die Zinssenkungen bis Ende des Jahres rausschiebt oder nicht. Also ich denke, dem Markt wird es auch nicht schaden, wenn wir dieses Jahr gar keine Zinssenkung sehen, solange, wie gesagt, die wirtschaftlichen Aussichten positiv sind und die amerikanische Regierung auch weiterhin Geld reinpumpt wie verrückt.
Ja, wer ist denn die amerikanische Regierung? Also wo kommt denn die Liquidität her? Also ich gebe dir alles gut, normalerweise nehme ich Gegenargumente gern, aber wir reden über ein Wachstum über 3 Jahre zwischen und dann jetzt mal in der Hochphase 2,5%. Warum wertet denn dann der Aktienmarkt 45% auf? Also die Liquidität wird doch bereitgestellt einerseits. Die Absprache war schon ganz gut. Auf der einen Seite sagt die Fed, wir machen Quantitative Tightening und auf der anderen Seite bläst das Finanzministerium die Kohle raus. Übrigens wieder voll die Kassen jetzt nach der Steuersaison. Müssten da wieder ungefähr 1 Billion drin liegen, die man dann wieder an Liquidität in den Markt abgeben kann. Und es wird, glaube ich, auch passieren. Aber man kann sich über die Moderation dann gerne streiten, aber dass die Fed hier ein Umfeld schafft, in der die Aktienmärkte sich gut entwickeln können, zumindest dem ist vielleicht, wenn wir uns die Kurse anschauen, schwer zu widersprechen.
Richtig, aber also der Treiber momentan, finde ich, ist weniger die Fed, die versucht etwas zu bremsen, auch durch die Bilanzverkleinerung, als halt die Liquidität, die wir auch durch die Ausgaben der Regierung reinsehen. Also wenn du mal Qualitative Tightening gegenüberstellst, Steno Research ist ja da gut, und dann reinpackst, was dieses 8% Haushaltsdefizit bedeutet an Zusatzliquidität, dann ist jetzt die amerikanische Regierung natürlich eher der Part, der diese Bilanzverkleinerung konterkariert, natürlich mit der Absicht, und da kann man so gut wie jede Wahl eigentlich rückblickend anschauen, wenn es der Wirtschaft schlecht geht oder wenn der Aktienmarkt einbricht, hast du keine Wiederwahlchance. Also da wird ein altbekanntes Spiel einfach gespielt, wo Jerome Powell sich noch ein bisschen bedeckt halten kann, sagen, ja, ob wir senken oder nicht. Also er kann so ein bisschen den Währungshüter geben, aber unterm Strich wird natürlich die Liquidität, die früher die Notenbank bereitgestellt hat, jetzt halt von Staatsebene bereitgestellt.
Aber das geht nur, wenn du vorher den roten Hörer genommen hast. Okay, der rote Hörer geht zu jemand anders. Dann nimm ihm den blauen Hörer und dich mit der Fed abgesprochen hast. Denn 2024 endet die Aufhebung der Schuldengrenze. Das heißt also, du kannst das ganze Spiel nur machen, wenn du vorher mit Jerome Powell und seinen Kollegen gesprochen hast. Denkt aber dran, brauchen wir jemanden, der dann auch weiterkauft, der weiter die Liquidität zur Verfügung stellt. Weil du kannst am Ende des Tages werden, die Anleihe Käufe wird dann wieder die Fed übernehmen müssen, in dem Moment, wo dann eine Schuldenbremse bei den in den USA dann wieder etabliert ist. Und das soll ja, wie gesagt, wissen wir nicht. Kann man natürlich einfach sagen, ja, es ist eine ganz schwierige Situation, müssen wir nochmal ausheben. Das kann schon sein, aber das eine funktioniert meines Erachtens nicht ohne das andere.
Und Sebastian, ich verstehe den Punkt oder deinen Punkt insofern nicht, weil du einerseits sagst, ja, es hängt nicht an ihm, aber dann ihm trotzdem indirekt attestierst, dass er eigentlich einen guten Job macht. Weil, ich meine, was er schon gibt, ist ja die Guidance. Also die ist ja da, oder diese Absichtserklärung. Und da kann man ja sagen, das ist ja schon mal genau das, was der Markt eigentlich braucht. Also quasi so eine perspektivische Sicherheit. Und das ist auch das, was die Fed meines Erachtens nach besser macht als die EZB, die eben kommunikativ irgendwie, ja, doch nicht so eindeutig ist, ne?
Aber die EZB, das ist ja ein EZB-Mantra. Also die EZB hält sich ja deutlich bedeckter. Also die Fed hat ja eingeführt, dass du eine Art Forward Guidance gibst, dass du den Märkten deine Entscheidungen vorab mitteilst, dass das nicht zu krasse Überraschungen gibt. Und die EZB, die geht ja hier den gegenteiligen Weg. Da gab es jetzt erst jüngst heute den Vorschlag von Isabel Schnabel, dass man so eine Art Dotplot einführt, also dass man in puncto EZB reingeht und sagt, okay, was könnten die Notenbanker und so weiter in Zukunft mal entscheiden. Also da ist die Fed natürlich entsprechend transparenter. Worum es mir nur ging, ist, dass ich denke, der Markt ignoriert Jerome Powell momentan einfach so lange, wie es genug Liquidität von irgendeiner anderen Seite gibt. Und dann, wenn die Liquidität vielleicht wieder vertrocknet, dann wird er wieder wichtiger werden.
Aber du kannst ihn nicht ignorieren als Markt.
Das muss man auch mal sagen. Nee, mach du, Timo, sag, entschuldige.
Nee, also ich wollte nur sagen, du kannst ihn ja nicht ignorieren als Markt. Okay, du sagst, der Markt geht hoch wegen dem Deficit Spending. Also das leuchtet ein. Aber gleichzeitig ist er ja trotzdem da als eine Größe, auf die der Markt irgendwie auch schaut. Und der Markt würde, wenn er einen schlechten Job machen würde, wahrscheinlich nicht so reagieren, wie er jetzt in der jüngsten Vergangenheit reagiert hat. So, das ist wahrscheinlich.
Aber also wenn der Markt, ich verstehe deinen Punkt, aber wenn der Markt so auf ihn gucken würde, wie gesagt, im Dezember hat er gesagt, wir werden 3-4 Zinssenkungen bekommen, wir haben keine einzige bekommen. Das hätte ja eine Marktenttäuschung eigentlich auslösen müssen.
Ja gut, der hat es einfach verschoben in die Zukunft. Der Markt, Hauptsache es kommt noch. Das ist so wie das Kind, was auf dem Jahrmarkt nicht quengelt, weil es weiß, ich kriege ja am Ende noch meine,
die Bonbons. Ja,
was auch immer Kinder am Ende. Ich habe nie verstanden, wieso man diese roten Apfeldinger, wer isst die eigentlich? Man muss ja eine Zähne da durchballern. Na gut, aber dann bekommen die Kinder irgendwelche anderen Candies. Also dann gibt es das später. Und ein Wort noch zur EZB. Also erstmal hat sie ein anderes Mandat, ja, und das erreicht sie momentan besser als die Fed. Wir haben in den, ja, ich weiß, es gibt die gefühlte Inflation und es gibt die offizielle Inflation. Aber gut, wir können natürlich auch immer sagen, es gibt eine Parallelwelt. Also ich fühle mich eigentlich gut, aber alle anderen sind Arschlöcher. Also die, was ich damit sagen will.
Die rote Pille oder die blaue Pille, Lars? Welche willst du? Die rote Pille oder die blaue Pille, welche nimmst du?
I took the blue one. Also die Inflation. Die offiziellen Inflationsdaten sind auf jeden Fall für jemanden, der nicht anlegen kann. Ja, für einen Amerikaner, der nicht anlegen kann, ist das gerade eine ganz schwierige Zeit. Dessen Kaufkraft sinkt ziemlich schnell und die sinkt langsamer in der Eurozone, wenn wir die offiziellen Daten nehmen. Und nochmal, die EZB hat ein Mandat, was keiner erfüllen kann. Du kannst nicht so viele Währungsräume, so viele Wirtschaftsräume unter einen Hut bringen. Das ist das ganz große Problem. Deswegen fragt man sich natürlich, deswegen ist sie ja immer behind the curve gegenüber der, und man hat den Eindruck, die Fed sei viel aktiver. An sich müsstest du ihr Mandat mal anders aufstellen. Das wird immer eine Krux bleiben und das wird immer für uns auch ein strategischer Nachteil sein gegenüber anderen Wirtschaftsräumen. Aber gut, großes Thema.
Warum sind die USA ein guter Währungsraum, also mit dem Wort perfekt immer, und warum ist es die Eurozone nicht? Weil auch die USA haben ja unterschiedliche Wirtschaftsstandorte, Wirtschaftsstärken, also die States untereinander.
Sie haben eine Wirtschaftspolitik, ja. Sie haben einheitliche Steuersätze, das ist bei uns nun überhaupt nicht der Fall. Und überleg dir mal, die Zigaretten auf Teneriffa kosten 1,90 und hier kosten die 8 Euro. Da geht doch was nicht zusammen, da muss doch Unzufriedenheit herrschen. Nicht, dass ich sie gekauft hätte, also nicht viele, aber dennoch, ja, das ist der Grundgedanke, müssen wir mal ein eigenes, wir können ja mal einen Europa-Podcast machen, das gibt richtig Shitstorm.
Aber du darfst nicht vergessen, in USA, du hast natürlich auch noch eine Sprache, also geh mal von Spanien nach Litauen. Und was du natürlich auch hast, du kannst natürlich theoretisch innerhalb Europas dich woanders bewerben oder hingehen. Aber geh mal beispielsweise nach Deutschland mit der deutschen Bürokratie, also meine Freundin, die ist ja Arbeitsrechtlerin, stell hier mal einen entsprechenden Antrag. Da werden dir so viele Hürden in den Weg gelegt, bis du reinkommst. Also das sind viele Probleme, warum Europa kein perfekter Währungsraum ist.
Kurze Unterbrechung, es geht sofort weiter. An dieser Stelle möchte ich dir ein kleines Geheimnis verraten. Sowohl Sebastian Hell als auch Timo Bautzus sind echt schwierige Charaktere. Jede Podcast-Folge kämpfe ich mich wieder durch und versuche irgendwie den Anschein zu wahren, als würde mir das auch noch Spaß machen. Also unterstütz mich bitte dabei, damit ich durchhalte. Abonniere diesen Podcast. Ich danke dir. Und jetzt geht's weiter.
Ja, unbedingt. Also das mit der Sprache ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Vielleicht, also nicht der wichtigste, aber ein ganz wichtiger, weil du halt keinen medialen Diskurs führen kannst, sondern einfach nur aus der nationalen Brille. Deutschland betrachtet den Euro aus der deutschen Brille, Frankreich betrachtet den Euro aus der französischen Brille, möglicherweise auch unterschiedliche Interessen, aber die können sich nicht quasi transnational miteinander vernünftig verständigen, weil es kein europäisches Mediensystem gibt.
Genau.
Aufgrund der unterschiedlichen Sprachen. Also ich glaube, das ist ein Problem, definitiv. Und deswegen wird auch, glaube ich, die EU als so ein Elitenprojekt wahrgenommen, ja, was die da in Brüssel machen, halt einfach, weil letztendlich sind die in Washington, das ist auch die Elite, die politische Elite, aber trotzdem über das Mediensystem wird das halt vernünftig abgedeckt in den USA.
Wenn wir so weitermachen, verhungere ich noch, bevor der Podcast zu Ende ist. Einfach so, falle ich runter vom Stuhl.
Ja. Okay, dann lass uns direkt...
Wenn du nicht frühstückst oder dir ein Pausenbrot mitnimmst, dann ist das ja dein Problem.
Hallo, Intervallfasten. Wie kriegt man denn so eine athletische Figur? Da frage ich den Falschen. Aber jedenfalls...
Wow. Massephase. Ich bin in der Massephase.
Wow. Jetzt wird's
ich
aber hier. Gewicht, ne?
Ich will jetzt nicht. Ich gehe eine Klasse höher. Ich bin schon ein Schwergewicht übrigens, rein vom Gewicht her.
Ehrlich? Ja, das ist doch riesengroß.
Ja, Schwergewicht ist schwer, ist ab 95 Kilo, glaube ich, ne?
Ich würde das als eine ziemlich irre These auffassen. Eine ziemlich irre Theorie.
Next.
Was ist denn die irre Wall Street-Theorie? Elvis lebt oder?
Nee, wir sind bei den Zinsen. Wir bleiben bei den Zinsen. Ich dachte, das passt hier perfekt. Man könnte sagen, wie Arsch auf Eimer zum vorherigen Thema eigentlich, was Lars aufgebracht hat. Denn es gibt ja immer interessante Wall Street-Theorien und die besprechen wir hier nicht. Aber diesmal gibt es eine neue These, die besagt, dass die hohen Zinsen, die wir haben, mitverantwortlich sind für dieses positive Wachstum und dass die Märkte so stark sind. Normalerweise würde man ja sagen, Zinsen gehen rauf, das heißt, Arbeitsmarkt wird abgewürgt, Aktien gehen runter, Wirtschaft wird abgewürgt, weil die Kreditvergabe teurer wurde, der Konsument konsumiert weniger. Wenn ihr jetzt mal schaut, seit die Zinserhöhungen in den USA stattgefunden haben, der S&P ist um fast 700 Punkte gestiegen. Das Wirtschaftswachstum hat sich von gut 2% auf über 4% annualisiert fast verdoppelt. Der Arbeitsmarkt, 3% oder 3,8% Arbeitslosenquote vor 2 Jahren, jetzt immer noch. Also diese Zinsen, die wir von 0 auf über 5% im Anstieg gesehen haben, die hatten keinen Effekt. Und da kommt jetzt eine neue Theorie rein, die auch getragen wird, und deswegen habe ich es auch mitgebracht in dem Podcast, zum Beispiel von David Einhorn. Er ist jetzt in Deutschland nicht so bekannt, aber er ist der Gründer von Greenlight Capital, das heißt, es ist auch ein großer amerikanischer Hedgefonds, und David Einhorn ist auch relativ viel in den Medien, vielleicht nicht so viel wie Bill Ackman, aber er ist da ziemlich bekannt. Und es ist, muss man auch sagen, zwar noch eine Außenseiter-Theorie, aber die Theorie besagt, dass dieses starke Wachstum, dieser gute Arbeitsmarkt und dieser Aktienmarktanstieg daher rührt, dass gerade die Zinsen gestiegen sind, weil, und da sind wir wieder bei der Schuldenthematik, die amerikanische Regierung mittlerweile 35 Billionen Dollar an Schulden angehäuft hat. Viele Amerikaner haben in amerikanische Staatsanleihen investiert oder haben Geld auf dem Konto auch geparkt. Das heißt, es gibt viele Amerikaner, die zwar im Aktienmarkt investieren, es gibt aber auch einige, die Geld auf dem Konto liegen haben. So, und die haben natürlich alle, ob mit Anleihen oder geparktem Geld, in der Phase der Nullzinsen nichts damit verdient. Jetzt auf einmal verzinst sich dieser ganze Berg mit 5% oder ein bisschen mehr, was hunderte Milliarden Dollar pro Jahr an Zusatzeinkünften bedeutet in die Taschen von amerikanischen Privatanlegern oder auch teilweise institutionellen. Und deswegen diese irre Theorie, die eigentlich wieder gegen alles spricht, was man bisher kannte, dass dieser Zinsanstieg in einem Land wie die USA mit einer sehr hohen Verschuldung jetzt erstmal temporär so viel Geld in die Kassen von Konsumenten spült, dass sie einfach so eine Konsumpower haben, um einfach jetzt die Wirtschaft anzutreiben. Ich dachte, die stelle ich euch mal vor, bringe sie euch mit, ob ihr sagt, kann man unterschreiben oder die Gründe liegen woanders?
Also was man sagen kann, und deswegen würde ich die Theorie auch gar nicht als irre bezeichnen, ist, dass der Zins weniger Einfluss auf den Markt hat, als wir das aus der Vergangenheit kannten. Das liegt offensichtlich auch daran, wir haben es ja anfangs schon besprochen, dass die Liquidität, die letzten Endes in den Markt fließt, entscheidend ist. Und die wird eben nicht nur über den Zins gesteuert, weil nicht nur die Fed hier einen ganz entscheidenden Faktor mit reinbringt. Und von daher, ich finde es nicht abwegend. Ich glaube, selbst er sagt, der Effekt wäre vermutlich vorübergehend, wenn es denn so wäre. Und ja, aber kann sein. Was ich aber auf jeden Fall mitnehme, ist, der Zins verliert an Bedeutung. Und der Leitzins, der hat schon immer natürlich eine geringere Bedeutung gehabt als der Marktzins, den wir oder der die erwarteten Zinsen. Darum ging es schon immer. Und von daher, ganz klar, ich glaube, dass der Effekt nach unten hin abnimmt. Also mit den Zinssenkungen wird dann natürlich auch, du hast momentan ja immer noch ziemlich sicher über 4%. Fast 5% in den USA. Das kriegst du bei uns nicht. Deswegen werden wir trotz der Verschuldung den Effekt in Europa auch nicht so stark spüren. Aber ja, ich nehme daraus mit und das ist zu beobachten. Der Zins ist nicht die alleinige entscheidende Komponente für die Frage, ist das jetzt gerade ein gutes Umfeld für Unternehmen oder nicht.
Ich kann mit der These nicht so viel anfangen, weil wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Sebastian, dann sagt er, okay, also die hohen Zinsen sorgen dafür, dass eine gute Konsumstimmung unter den Privaten da ist.
Weil du Geld kriegst halt durch deine Anleihen oder durch die Verzinsung auf der Bank von 5%.
Ja. Aber die Privaten in den USA ächzen ja trotzdem gleichzeitig theoretisch auch unter den extrem gestiegenen Wohnkosten, die sie haben. Dann sind die Schuldenquoten auch eine ganz andere. Die Universitäten kosten viel mehr Geld. Ich weiß nicht, ob dieser Faktor tatsächlich dazu passt. Also natürlich ist es jetzt irgendwie valide zu sagen, hey, ich suche jetzt einfach mal nach Erklärungsansätzen und vielleicht ist das auch irgendwie ein Faktor, der unter ganz vielen anderen meinetwegen irgendwie eine Rolle spielt, aber dass das jetzt der Faktor ist, der quasi sagt, hey, ich meine, also die Anleihenzinsen, die rentieren sich, ich habe jetzt wieder frisch Geld aufs Konto bekommen und jetzt gehe ich erstmal richtig shoppen und kaufe mir ein neues Auto oder was auch immer. Nee, das sehe ich nicht.
Ja, ich glaube, wenn nehmen wir mal an, 10% der amerikanischen Bevölkerung hätten 10% mehr Vermögen, um einkaufen zu gehen, dann wäre das bereits ein enormer Konjunkturtreiber. Und deswegen ist der Effekt vorübergehend. Ich habe gerade gelesen, muss man sich mal vorstellen, jeder achte Kreditkartenkunde in den USA bedient nur noch die Zinsleistung. Das heißt, er baut seinen Schuldenberg nicht ab. Die betrifft es nicht unbedingt, aber auch, die betrifft es deshalb nicht, weil sie in der Regel nicht anlegen können. Aber wir haben eben auch Joe Average, also den Durchschnittsamerikaner. Das sind nicht diejenigen, die in den Ballungsgebieten sich die teuren Unis leisten können und die großen Wohnungen, sondern die das, so wie ich als Student und als Zivildienstleistender, das, was ich als Dispo hatte, war für mich Guthaben. Mit der Zeit habe ich verstanden, dass Dispo ein teures Guthaben ist. Aber es war für Platten, Schnaps und Zigaretten verfügbar und damit hatte ich das. So, und dieser Effekt ist so ein bisschen, es legen ja viele Amerikaner an, auch in Einkommensschichten, wo man sagen, vergleichbar bei uns noch nicht so viel Anlage dabei ist. Ja, und wenn es dann hier ein paar Dollar sind, paar Dollar, die Amerikaner, und wir haben immer schon, ich kann mich erinnern, Sebastian hat, glaube ich, auch wahrscheinlich schon vor 20 Jahren geschrieben, ja, Vorsicht, die Amerikaner konsumieren immer sehr viel, aber bei denen funktioniert das. Sie hauen halt raus, was sie haben und ja, und keine Sparquote. Ja, guck mal, wo der Markt besser gelaufen ist. Ob das jetzt glücklicher macht zu sparen oder so, das weiß ich jetzt gar nicht. Wir haben halt ein anderes Sicherheitsbedürfnis, aber 10% mehr zur Verfügung heißt bei den Amerikanern, 9% mehr werden dann auch ausgegeben. Deswegen, der Effekt ist vorübergehend, aber ich glaube, im Moment wirkt er.
Timo hat eigentlich einen guten Punkt gerade gehabt. Das ist auch so mein Fazit dieser Theorie, dass du mit dieser Theorie was erklärst. Die klingt jetzt auch erstmal spannend. Die ist ja fast schon so Erdogan-esk, wo Erdogan immer gesagt hat, naja, die hohe Inflation, die bekämpfen wir nicht mit Zinserhöhungen, sondern Senkungen. Also es ist eine Außenseiter-Theorie zu sagen, hohe Zinsen kurbeln die Wirtschaft an. Aber man darf halt nicht das gesamte Bild vergessen und nur den Fokus jetzt darauf legen, sondern die Kreditkartenausfälle steigen auch teilweise Unternehmenspleiten. Also du siehst, wie der hohe Zins durchaus noch in der Wirtschaft wirkt. Und da hast du einen Punkt, Lars, und ich habe mir diese ganze Theorie mal nächste Woche im Podcast genauer angeschaut und mal zerlegt und so weiter. Ich denke, es liegt auch daran einfach, genau wie du sagst, Lars, der Zins hat nicht mehr die Bedeutung wie zur großen Finanzkrise, sondern die Bilanz der Notenbanken und vor allem die Fiskalpolitik. Das muss man eigentlich in die Gleichung mit reinnehmen und kann nicht sagen, okay, da kommen zwar ein paar hundert Milliarden mehr pro Jahr jetzt an, bei denen die Anleihen haben, aber gleichzeitig hast du natürlich auch andere Faktoren, die da positiv oder negativ dagegen wirken. Aber ich fand die Theorie zumindest mal spannend, weil sie so einen Außenseitercharakter hat, aber auch zeigt, dass man sich nicht nur auf zwei, drei Wörter draufwerfen darf oder draufstürzen darf und sagen, das klingt eigentlich cool, sondern gucken muss, ist das jetzt nur ein Teilaspekt des Ganzen oder beleuchtet das schon das Ganze? Und ich finde, diese Theorie beleuchtet halt jetzt nur mal diesen Aspekt, okay, da kommt ein bisschen Geld paar Leuten zugute, die dann sicherlich auch mehr konsumieren, aber was bedeutet das denn gesamtwirtschaftlich? Deswegen, ich denke, die wird sich nicht lange halten und sie wird auch nur einen temporären Charakter haben.
Vielleicht kann man das ja sogar valide messen, also dass man sagt, dass man schaut, wer hat denn jetzt unter dem privaten Wert denn da jetzt irgendwie Anleihen und vielleicht auch ein bisschen großvolumiger und also wer profitiert dann entsprechend von den etwas höheren Zinsen und in welchem sozioökonomischen Segment wird denn gerade tatsächlich viel konsumiert oder welche Güter werden denn gerade gekauft, weil dass du das dann halt nur in den Einkaufswagen bei Walmart packst, damit wird ja wahrscheinlich die Wirtschaft nicht extremst angekurbelt, sondern es muss ja was anderes sein. Müssen ja andere Güter sein, meines Erachtens nach. Naja, ist also kann man jetzt sowieso abschließend nicht klären, aber auf jeden Fall danke, dass du das mitgebracht hast, Sebastian. Super spannend. Dann kommen wir zur Hörerfrage von Rico, kann das sein?
Reto.
Aus der Schweiz?
Denke ich mal.
Reto.
Nur die Schweizer heißen Reto, oder?
Ja.
Ja. Also, schöne Grüße. Reto, du hast uns eine sehr gute Hörerfrage mitgebracht. Auf was achten wir bei der ETF-Suche? Und Sebastian, du bist unser ETF-Guy.
Genau, ich mache mal so einen Rundumschlag, wie ich vorgehe. Also natürlich habe ich erstmal ja eine Idee, was ich mit dem ETF machen will. Das heißt, suche ich einen S&P 500 ETF oder suche ich einen themenbezogenen ETF. Beispielsweise, ich hatte es auch im Podcast ja schon gesagt, vor 2-3 Ausgaben habe ich vor ein paar Wochen in China jüngst investiert. Und wenn ich dann beispielsweise sage, okay, ich will in China per ETF investieren, dann gehe ich erstmal zu den gängigen Vergleichsportalen, also beispielsweise Extra ETF oder auch Just ETF und hole mir dann mal eine Übersicht mit allem, was es da denn so am Markt gibt an verschiedenen Indizes. Und gerade China ist ein gutes Beispiel, weil China eben verschiedene Aktienkategorien bietet. Also die A-Aktien, die B-Aktien, die H-Aktien, dann die Auslandsaktien beispielsweise auf den Cayman Islands. Also da muss man sich dann ein bisschen einlesen, einarbeiten, um dann zu sagen, okay, diese Kategorie will ich oder diese will ich nicht. Und dann kommt es eigentlich bei mir darauf an, dass ich dann die ETFs, die ich spannend finde, in die Factsheets auch reinschaue. Das heißt, jeder ETF, auch bei diesen beiden Anbietern, ist ein Factsheet als PDF verlinkt. Da kann man dann reingucken und sagen, okay, wie ist denn jetzt die Konzentration der 10 größten Aktien? Wie viel Spielraum gibt so ein ETF, eine Einzelaktie? Sind das nur 2% oder 4% oder auch vielleicht 10 oder 15%? Ich bin da ja eher ein Fan von mehr Spielraum bei einer Einzelaktie, weil wenn eine Aktie gut läuft, bestes Beispiel Nvidia, ja, dann will ich die halt nicht bei 4% gecapped sehen, sondern vielleicht bei 15 oder 20 erst, weil das ist ja dann ein Zugpferd. Aber dann gucke ich auch rein, wie groß ist der ETF? Also ist er über 100 Millionen oder drunter? Gibt es so eine grobe Daumenregel, dass so ab 100 Millionen Euro so ein ETF halbwegs wirtschaftlich betrieben werden kann? Darunter könnte er eingestellt werden, was aber auch, da haben viele Angst davor, das bedeutet nur, der Anbieter stellt den ETF ein und zum letzten verfügbaren Kurs kriegt man sein Geld halt dann zurückbezahlt, müsste sich dann halt einen neuen suchen und wenn der ETF im Gewinn liegt, dann wäre es halt auch noch steuerwirksam, das ist dann ein bisschen ärgerlich, aber eine Einstellung ist per se jetzt nicht so gefährlich. Dann natürlich auch ein Vergleich, wie sind die Gebühren in diesem ETF? Ist der super teuer oder kriege ich auch einen günstigeren? Gerade Themen-ETFs, die gehypt werden, die sind dann meistens deutlich teurer. Und dann natürlich, was auch interessant ist, ist, bildet der diesen Index physisch ab? Da bin ja ich ein großer Fan davon, dass die Aktien auch wirklich physisch gekauft werden, weil ich dann auch will, dass diese Aktien vom Markt genommen werden. Oder wird das synthetisch gemacht über einen Swap? Gab es zwar noch nie Probleme, aber ich bin da eher ein größerer Fan davon, wirklich physisch die ETFs abzubilden. Und dann natürlich, gerade wenn man US-Werte nimmt, dann ist es wichtig, dass der Sitz in Irland ist, weil man da steuerlich noch ein bisschen eine Optimierung rausholen kann. Also das sind jetzt mal so grob zusammengefasst die Faktoren, worauf ich achte. Das ist jetzt bei mir ein bisschen kompliziert. Das liegt natürlich auch darüber, dass ich im Finanzbereich mein Geld verdiene und deswegen viele Faktoren kenne, die ich da beachten will. Aber das ist jetzt so mal die Vorgehensweise, die ich an den Tag lege. Ich werfe euch jetzt mal die Frage zu. Wie macht ihr das?
Ja, apropos Irland. 3 ARK Invests sind jetzt für deutsche Anleger handelbar mit irischer Eisen. Vorsicht, ist nicht immer nur gut gelaufen. Also, ich habe ja, da ich in der Regel auf Einzelaktien setze, ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder einen ETF gekauft, dann zu spekulativen Zwecken, also den Branchen- oder einen Themen-ETF, der, das haben wir schon oft besprochen, in der Regel für die langfristige Sparanlage eigentlich nichts ist. Aber wenn man eine konkrete Meinung hat zu einem bestimmten Markt oder zu einer Branche, dann kann das natürlich sehr interessant sein. Da achte ich auf den Spread. Der ist vielleicht für langfristige Anleger nicht ganz so wichtig, aber für jemanden, der ja, kurzfristig da was ein Potenzial sieht, ist das durchaus so. Da muss man allerdings sagen, die meisten sind mittlerweile haben ganz ordentlichen Spread, also die Differenz zwischen Ankauf und Verkaufskurs. Dann schaue ich mir an, manchmal ist es irreführend hinsichtlich der Werte. Also du liest dann Cyber Security und dann guckst du rein, das sind aber eigentlich alles Infrastrukturwerte. Wenn man das haben möchte, okay. Wenn man sagt, also Cisco ist für mich auch Cyber Security, weil sie die Server machen, okay, aber da denkt man vielleicht an andere. Also, welche Werte sind tatsächlich drin? Und der dritte Punkt, ganz wichtig, Gewichtung. Es gibt dann eben, bleiben wir bei Cybersecurity, es gibt einige, die haben dann dem Branchenführer, vielleicht wie eine Palo Alto Networks, dann mit 30% drin. Und da muss ich dann entscheiden, sollte ich dann nicht vielleicht die Aktie nehmen oder ist mir das vielleicht zu viel? Und dann schaue ich drauf, ob ich vielleicht einen anderen Wert finde, wo die zum Beispiel gleichgewichtet ist. Das gibt es auch. Dann hat jeder Wert oft, dann wird so ein eigener Index abgebildet, 2 bis 2,5% gewinnt. Gewichtung. Also das sind so die Themen und da gibt es natürlich kein richtig oder falsch. Es muss einfach die Erwartungshaltung sollte ich zuerst formulieren und dann schaue ich mir den ETF an, der dazu passt. Also nicht andersrum ein ETF und sagen, ja, kommt auch irgendwie hin. Das ist für mich dann so in der aktiven Anlage das, worauf ich achte.
Ich könnte noch einbringen die Tracking-Differenz. Das ist eine Kennzahl, auf die ich nicht achte. Weil, also die Tracking-Differenz, das ist halt die Güte, wie der ETF den Index abbildet. Also quasi 1:1 oder ist der Index ein bisschen besser, ist der ETF ein bisschen besser. Und da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, ja, nimm dir den ETF, der in den letzten 5 Jahren beispielsweise den Index leicht outperformed hat. Und ehrlicherweise kannst du dich darauf aber nicht verlassen. Also das kann dir ja niemand garantieren, dass der ETF das auch in den nächsten 5 Jahren wieder schaffen wird. Also die TER, die Total Expense Ratio, die Gesamtkostenquote, das ist die viel verlässlichere Kennzahl, an der du dich orientieren kannst, wenn du halt die wahren Kosten von so einem ETF haben möchtest. Natürlich spielt die Güte, also die Tracking-Differenz spielt da noch mit rein. Ja, also wenn du eine TER von 0,5 hast und der Index läuft aber auch nochmal um 0,2 Prozentpunkte regelmäßig besser, dann hast du effektive Kosten von 0,7 Prozentpunkten pro Jahr. So, aber das kann, wie gesagt, die Tracking-Differenz, das ist eine Kennzahl im Fluss, das kann ja auch theoretisch anders laufen in den nächsten Jahren. Also die würde ich jetzt nicht überstrapazieren, diese Kennzahl. Und ansonsten ist auch noch ein großes Thema, was immer wieder genannt wird, auch unter Privatanlegern, macht der ETF Wertpapierleihe oder nicht? Das war damals, also das war eine Zeit lang, als dieses Thema physisch versus synthetisch, das war mal sehr, sehr groß in der ETF-Community, da gab es richtig Glaubenskriege fast und mittlerweile hat sich das ziemlich beruhigt und ich glaube bei der Wertpapierleihe, das ist ebenfalls so etwas, was überstrapaziert wird. Ja, da gibt es dann theoretisch ein Ausfallrisiko, aber das ist oftmals wirklich nur theoretischer Natur und das sagt nicht nur ich, sondern das sagt auch Gerd Kommer und ich glaube, wenn jemand sich mit ETFs auskennt hier in Deutschland, dann ist es wohl Gerd Kommer.
Das stimmt, aber da bin ich auch im konservativen Lager. Also so, ja? Ich vermeide Swap-ETFs, wenn es geht. Wenn ich natürlich taktisch auf ein paar Monate einen Swap-ETF wollen würde auf Vietnam und da gibt es nur, also einen ETF wollen würde auf Vietnam und es gibt nur einen Swap, dann mache ich das ein paar Monate. Aber langfristig habe ich weder ETFs mit Wertpapierleihe noch mit einer synthetischen Replizierung. Da bin ich einfach statistisch gesehen, hast du vollkommen recht, es ist noch nichts schiefgegangen. Die großen Anbieter müssen auch überbesichern. Aber wenn ich durch null Aufwand dieses Risiko rausnehmen kann, weil ich vielleicht bei einem MSCI USA ETF, weißt du, 30 Produkte am Markt habe, dann nehme ich ein Risiko, was ich vermeiden kann, einfach raus. Mhm. Ich würde es aber nicht dogmatisch sehen, aber wenn ich es rausnehmen kann, ja, und ein Wort noch zu Tracking Difference, da achte ich auch drauf. Ich würde aber, da hast du recht, nicht den Fehler machen und sagen, ich nehme den mit der Outperformance, weil das ist eine volatile Kennzahl. Aber ich würde bei einem ETF gucken, ob er systematisch underperformt, dann weißt du, da stimmt irgendwas nicht. Also von der Warte gehe ich her. Wenn der ein bisschen um diesen Leitindex schwankt, mal besser, mal schlechter oder ganz leicht schlechter, dann kann man das alles akzeptieren. Aber wenn der über 5 Jahre immer schlechter läuft, dann läuft irgendwas in diesem ETF nicht rund. Also ich würde es eher von der negativen Seite sehen. Mhm. Da nicht sagen, ich kriege den Outperformer und es läuft weiter, sondern ich nehme einen schlechten Apfel raus, der es einfach irgendwie 5 Jahre nicht geschafft hat, da mal im Verhältnis der anderen mitzuhalten, weil sie irgendwas da drin zu teuer haben.
Aber genau, das Stichwort ist, nicht überstrapazieren. Klar, man kann draufschauen. Also wie gesagt, da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Und wie bewertet man jetzt diese Kennzahlen? Also ich glaube auch bei physisch oder synthethisch. Ich habe zum Beispiel mein Nasdaq 100 ETF. Das ist ein Swapper und das ist auch nicht für die kurze Frist angelegt, sondern das ist tatsächlich für die lange Frist. Ich verstehe aber den Punkt, dass du sagst, hey, ich will das eigentlich eher physisch haben. Aber bei der Wertpapierleihe beispielsweise, da könnte man ja auch, weil du hast ja auch das Thema Überbesicherung schon angesprochen, da könnte man ja auch sagen, also wenn es jetzt nochmal eine Möglichkeit gibt, noch ein paar Prozentpunkte mehr Rendite aus diesem Produkt irgendwie rauszuholen, dann hat doch die Investmentgesellschaft, also der ETF-Anbieter, die heilige Pflicht, das letztendlich irgendwie zu tun, wenn das risikolos passiert.
Richtig, richtig, aber diese Sachen funktionieren so lange, bis sie nicht funktionieren. Das ist halt eine Blackbox hinten dran. Das heißt, jetzt in dem aktuellen Marktumfeld wird es funktionieren. Aber wenn du wieder eine große, also wir reden jetzt mal von wirklich so einer großen Finanzkrise, wo vieles auf der Kippe stand auch. Und ja, da haben auch diese ETFs funktioniert. Aber in so einer Extremkonstellation könnte vielleicht mal was nicht funktionieren. Und ob dann diese vielleicht kleine Zusatzrendite der Vorjahre irgendwie dann aufgefressen wurde durch
den Verlust. Aber dann ist dein physischer auch kaputt. Dann ist dein physischer genauso.
Nee, ich meine, bei der Wertpapierleihe wird ja nichts verliehen. Ich sage jetzt nicht, dass ein ETF zerreißt. Ich sage jetzt nur, du machst eine Wertpapierleihe und vielleicht, das sind ja alles theoretische oder auch rechtliche Konstrukte. Wie gesagt, das sind Extremszenarien. Aber ich sage lieber, da fahre ich komplett auf Nummer sicher und verzichte, und da hast du auch einen richtigen Punkt, auf eine kleine Extrarendite, die da entstehen könnte. Aber bin einfach da bin ich super konservativ. Also ich bin, das Risiko nehme ich da lieber raus. Kann aber verstehen, wie gesagt, am Ende ist es immer eine Entscheidung, wenn man sagt, pass auf, ich nehme diese kleine Extra-Rendite mit, weil da mache ich eine Outperformance mit, dann sollte es jeder machen.
Ja gut, let's agree to disagree, aber nicht böse, sondern halt so, ey. Komm halt nur
wir
so
müssen
zu.
Uns doch hier ein bisschen reiben.
Ja genau.
Pass auf, und ein Punkt fällt mir noch ein, wir können gleich weitermachen. Was auch noch ein Problem ist bei der ETF-Auswahl, aber das für diejenigen, die jetzt ESG nicht so affin sind, ETFs wechseln teilweise heimlich auch die Indizes im Hintergrund in diese ESG-Indizes, also die super, super auf Umwelt achten und Soziales und alles. Aber das kann natürlich dazu führen, dass Unternehmen, die man vielleicht dachte, dass man sie drin hat, auf einmal nicht mehr drin hat, wie Energieunternehmen. Also das kriegt man dann nur übers Factsheet raus, weil es teilweise gar nicht im ETF-Titel drin steht. Also da ist mal so als Randinfo für diejenigen, denen das besonders wichtig ist.
Alright, thank you. Und dann lass uns rüber zu dem Ackermann-Thema. Also Josef Ackermann, ehemaliger CEO der Deutschen Bank. Er ist berühmt geworden auch mit diesem Victory-Zeichen. Ja, genau, wir machen es jetzt gerade alle für unsere Podcast-Hörer. Das war nicht abgesprochen. Und ich habe ein Interview mit Ackermann gelesen. Und da ist natürlich schon interessant, wie äußert er sich so zur Bankenbranche. Und er hat dann halt im Wesentlichen gesagt, also ja, diese Bankenrisiken einerseits von der geopolitischen Seite, die sieht er nicht so stark. Er sieht die auch nicht so stark, dass zum Beispiel die Zinsen so extrem gestiegen sind, was ja bewirkt, dass die Anleihen in den Bilanzen der Banken dann vom Kurswert her sinken. Und das ist ja das, was die ganzen Crash-Propheten immer so an die Wand malen. Also ja, die Anleihen, die sind dann abgestürzt und riesige Löcher in den Bankbilanzen. Also wenn die bis zum Laufzeitende gehalten werden, die Anleihen, dann passiert da ja gar nichts. Dann ist es halt einfach nur ein buchhalterischer Effekt. So, und Ackermann sagt, das ist alles nicht so dramatisch. Und auch, was ja kürzlich auch immer wieder im Diskurs war, im Punkto Banken, war ja in den USA, dass halt diese ganzen Immobilien, also insbesondere die Gewerbeimmobilienmarkt, dass der sich deutlich abgekühlt hat und dass halt dort möglicherweise auch ein paar Player ausfallgefährdet sind, was die Kreditlage angeht. Und Ackermann sagt, das größte Risiko aktuell ist die Fake-News-Industrie. Also jeder, der irgendwie ein paar Follower hat, zum Beispiel wir, und dann irgendwas rausblasen in die Welt, also Bank XY, das geht natürlich nicht mit irgendeinem großen Player, das kannst du nicht mit JP Morgan machen oder auch nicht mit Goldman Sachs oder der UBS, sondern halt irgendwelche mittelgroßen Player, da kannst du irgendwas, wenn du nur eine große Followerschaft hast, rausjagen, also ja, oh, da wackelt es aber ganz gewaltig, die sind bald pleite und das könnte so eine Art self-fulfilling prophecy werden, wenn sich das also medial dann sozusagen überschlägt und das Ganze viral geht, weil dann fangen die Leute an, es zu glauben. Also ich sage jetzt einfach mal ganz platt, Erichsen sagt, die Sparkasse Glücksburg, die ist bald tot, so ungefähr. Also nein, Das würde er natürlich nie machen.
Ist auch aber, nicht börsennotiert. Die Short-Spekulation genau. bringt ja nichts. Ne?
Und ist genau, im Haftungsverbund der genau. Sparkasse.
Genossenschaft,
genau. nichts passiert. Aber nur, um das jetzt einmal so zu illustrieren. Und das sieht er gerade als das größte Risiko aktuell für Banken an. Was sagt ihr?
Also, und das zeigt, und der Mann hat recht, und ich wünschte, ich hätte es ein bisschen früher gesehen, wie bullisch eigentlich Banken dastehen müssen, wenn das mittlerweile das größte Risiko sein soll. Ich glaube, dass das Risiko der Fake News, da braucht man gar nicht, also da ist die jegliche Ironie ist mir da völlig fern. Ich glaube, das kann ein riesiges Problem sein. Nicht nur für Banken, aber er denkt dann natürlich daran, dass im Bankensektor in dem Moment, wo Leute sagen, na ja, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht doch. Also wenn sie ihr Kapital dort abziehen bei einer kleinen Bank, dann kann selbst, wenn nichts dahinter steht, das für eine Bank bedrohlich sein, keine Frage. Wobei man auch sagen muss, es gibt da Sicherheitsmechanismen. Der Vorteil an der Finanzkrise, so schmerzhaft wie sie war, ist, dass in den Jahren doch einige Sicherheitsmechanismen eingezogen wurden. Also ja, ich glaube, dass aus diesem Lager in alle möglichen Richtungen Dinge passieren können. Und wahrscheinlich sehen wir auch schon in folgenden Wahlkämpfen, wie schwierig das teilweise zu kontrollieren ist. Also Nachrichten zu lancieren, die nicht tatsächlich von dem Absender kommen, von dem man es denkt. Ich bin allerdings für den Bankensektor selbst. Die Banken sind sehr gut gelaufen. Europäische Banken sind auch sehr gut gelaufen. Sie sind immer noch nicht teuer. Sie haben immer noch teilweise hohe Dividendenrenditen. Sie haben zum Teil bei einigen Instituten nicht das Risiko aus dem Properties, also aus dem Immobiliensektor. Also ich habe mir das gerade ein bisschen näher angesehen. So unattraktiv ist das Umfeld für Banken nicht. Und wie gesagt, sie sind auch schon teilweise sehr gut gelaufen. Aber ja, klar, dem kann man schwerlich widersprechen, aber es müssen dann wirklich kleine Institute sein. Es klingt so ein bisschen, wenn ich ehrlich sein soll, klingt so ein bisschen so, das machen wir ja auch manchmal in Videos. Wir haben gerade irgendwo eine geile Nachricht gelesen und das wollen wir jetzt auch verarbeiten, dass wir das wissen. Weil wie er jetzt ausgerechnet darauf kommt, ich weiß nicht, ob er jetzt sich als Digitalexperte weiterentwickelt hat, aber ja, also schreib irgendwo Cyberbedrohung dran und du wirst wahrscheinlich recht haben.
Also ich hatte jetzt auch als erstes ein bisschen YouTube im Hinterkopf, dass du einen Aufhänger hast für eine Außenseitermeinung, weil ich würde andere Risiken schon deutlich in Vordergrund stellen, also was es angeht. Auch, dass du sagst, naja, wenn die Anleihen bis zur Endfälligkeit gehalten werden, dann ist es kein Problem. Ja, das ist vielleicht, wenn du kein Geld brauchst, aber frag die Silicon Valley Bank. Die dachten auch, wenn wir bis zur Endfälligkeit halten und dann wollten die Leute ihr Geld haben, dann mussten sie halt riesen Verluste realisieren, das Eigenkapital war weg und die Sache ist komplett explodiert.
Aber Auslöser war das Gerücht.
Ja, genau, aber also ich verstehe seinen Punkt. Aber dieses Gerücht war ja jetzt nicht, was er gesagt hat, irgendwie Fake News, sondern das Gerücht war ja die Feststellung einer Tatsache. Also da bin ich auch in dem Lager, wenn dann immer irgendwie Banken umfallen, dann sagt man, aber die bösen Hedgefonds und die Shortseller, naja, die legen ja nur den Finger in eine Wunde, die schon offen ist und klafft. Das eigentliche Kern ist ja, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt irgendwie eine Hinterwäldlerbank, die müsste dann noch börsennotiert sein und die müsste dann gering kapitalisiert sein, dass du da einen Einfluss drauf hast. Ja, das ist ein Risiko, das ist, denke ich, für alle ein Risiko. Das ist ja auch ein Grund, warum wir hier im Podcast auch mit unserer Reichweite nie über irgendwelche kleinen Unternehmen sprechen, weil wir ja auch den Kurs manipulieren oder beeinflussen könnten, nach oben oder nach unten, je nachdem, wie wir uns äußern. Das wird bei einer Tesla oder einer Nvidia nicht der Fall sein bei uns. Aber dieses Risiko, was er da benennt, das, also Risiken kann man ganz viele natürlich herausfinden, aber das kommt mir jetzt nicht wie den größten Risikofaktor für die Bankenszene vor. Und ich habe mal bei der EZB nachgeguckt und die EZB, Olli Rehn hat sich da vor kurzem geäußert, er ist der Vorsitzende der Bank of Finland, die sehen gerade die Geopolitik als den größten treibendsten Faktor an oder halt auch eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, getrieben durch Inflation oder auch ein Abwürgen der Wirtschaft. Also das sind so die Themen, dass jetzt ein Influencer da irgendwie Chaos stiftet, selbst wenn er viele Follower hat, wie in den USA. Also es gibt ja sehr, sehr große Finanzinfluencer, muss man auch sagen. Aber das ist ein Risiko, was irgendwo existiert, aber glaube ich, was jetzt nicht wirklich drängend ist. Also
wo du gerade Außenseitermeinung gesagt hast, Sebastian.
Peanuts.
Mir ist dann, genau, das war aber, glaube ich, Hilmar Kopper mit den Peanuts. Ne? Ja, also Außenseitermeinung. Noch ein Gedanke zu JP Morgan, über die haben wir in der letzten Woche gesprochen, dass die halt eine Außenseiterposition vertreten. Jamie Dimon geht von einer Spanne von bis zu 8% Zinsen aus und dass die Wirtschaft eben nicht so eine sanfte Landung hinlegt und dass der Markt ein bisschen zu optimistisch ist und ein bisschen zu optimistisch gepreist ist. Ganz kurz, knapp zusammengefasst. Mir ist jetzt nochmal so ein Gedanke in den Kopf geschossen, und zwar, könnte das nicht theoretisch auch sein, dass du so etwas, wenn du groß bist und die Leute auf dich hören und also wirklich eine gewichtige Stimme bist, dass das vielleicht auch irgendwie so eine Art Finte sein könnte, weil du vielleicht ein paar Hedgefonds, die großvolumig irgendwie sagen, hey, order das für uns, also wir geben dir jetzt ein paar Milliarden rüber, order das für uns, aber mach das möglichst geräuschlos, dass du dann halt sagst, hey, also weil dann sagst du ja nicht, also Leute, das wird der Bullenmarkt des Jahrtausends, weil dann kriegst du ja deine Orders, die du für Kunden ausführen musst, auch gar nicht mehr so billig platziert irgendwie. Und dass das möglicherweise auch so ein Punkt sein kann, dass du da halt sagst, ja gut, also dann äußern wir uns mal ein bisschen kritischer, als wir es normalerweise tun würden. Weißt du?
Also das ist sicher, was viele erwarten, aber JP Morgan hat kein Hedgefondsgeschäft mehr und ist auch nicht der ganz große Abwickler. Also es gibt die meisten, also wenn du jetzt die 1000 größten Hedgefonds nimmst, dann die JP Morgan ist jetzt eigentlich nicht der klassische Market Maker und der dann für VWAP irgendwie versucht, die Orders durchzuhandeln. Also ich glaube, das könnte grundsätzlich, es gibt schon so, wir haben ja schon so Bill Ackman und andere, David Einhorn genannt, die manchmal so talking own books, also natürlich auch genau das sagen, was letztlich ihren Positionen beziehungsweise ihrer Positionierung entspricht. Die sind allerdings auch nicht so kurzfristig und das ist dann kein Frontrunning. Das sieht man, einer sieht das an CNBC und die werden dann nicht in dem Moment schließen die dann nicht ihre Orders. Die wissen schon auch ganz genau, dass gerade bei solchen Leuten die Compliance ziemlich genau hinguckt. Also kann schon sein, allerdings ist es bei sowas wie den Wall Street Reddits dann jetzt sehr viel näher zu sagen, komm, lass uns alle Silber kaufen oder lass uns alle die Aktien kaufen oder diese ganzen Meme-Stocks. Das ist dann schon eher im Bereich Frontrunning. Das andere ist so Psychologie. Und Jamie Dimon war immer, wenn du dir das anguckst, war immer jemand, der eher konservativer, mit konservativer Erwartungshaltung an den Markt rangegangen ist.
Passt auch. Ich wollte das jetzt auch gar nicht JP Morgan sozusagen so unterstellen, sondern halt, ob das nicht möglicherweise eine Strategie auch von so einem großen Bankhaus theoretisch sein könnte, sich, also talking your own books, in dem Sinne, dass du halt dich negativer äußerst, weil du halt entsprechend künftig noch billiger mal kaufen willst. Weil dann wirst du ja nicht sagen, also Leute, das wird die Jahrhundert-Rallye, weil dann kommst du ja möglicherweise auch gar nicht mehr, wenn sozusagen das sich materialisiert am Markt, dann kommst du ja gar nicht mehr vernünftig rein.
Also da, ich würde sagen, ich glaube auch nicht. Ich bin da im Lager von Lars, dass du da als Großbank dich da so reinbegibst. Ich meine, wem man es immer wieder unterstellen kann, ist Goldman Sachs teilweise, weil deren Prognosen, da bist du, wenn du das Gegenteil machst, eigentlich immer gut gefahren. Aber ich glaube nicht, dass da das System ist. Also im Hedgefondsbereich ja, weil du dich natürlich hinstellst oder auch Carl Icahn und sagst, die Bude da, die ist kacke. Und in Wirklichkeit wartest du mit einer riesen Kauforder und kaufst die Anleihen auf, dass du als aktivistischer Investor da mal aufräumst. Oder Hindenburg Research, eigentlich das beste Beispiel. Also wenn Hindenburg irgendwo Dreck hinwirft, dann geht der Aktienkurs erstmal richtig in den Keller runter. Hinterher stellt sich dann raus, jetzt wie bei Temenos in der Schweiz, ist es richtig oder ist es falsch? Oder auch in Indien hatten wir das. Teilweise lagen sie aber auch fundamental richtig. Also in dem Bereich könnte ich es mir vorstellen. Aber ob du als Bankenvorstand dich in dieses Fahrwasser reinbegeben willst, glaube ich jetzt eher nicht.
Ja. Und Hindenburg hat ja auch keine Hidden Agenda. Also genau. Die sagen ja, wir sind die Aktie short, wir glauben, sie fällt, ist alles Schrott. Und ist manchmal echt grenzbereich, ist auch ein brutal schweres Business. Ich bin mir sicher, die brauchen mindestens so viele Rechtsanwälte wie Händler. Aber ja, bei denen sind die Absichten völlig klar. Ne?
Ja, okay, alles klar. Super, danke für die Einordnung. Jetzt gehen wir rüber zu den Altcoins. Da hat es gerumpelt im Karton. Lars?
Ja, also ich habe ein bisschen das... Jemand, der selber gerade ein Video Bitcoin Crash gemacht hat. Ich habe im Intro schon gesagt, dass es Clickbait ist, weil am Ende des Tages war die Korrektur ja mal gerade 12 oder 13% vom Top, nach ein paar 100% von unten aus. Also Bitcoin sieht überhaupt nicht nach Crash aus. Einige Altcoins haben schon ganz erheblich abgegeben. Und ich kann es ganz kurz machen. Viele von denen, Ethereum, Solana, lassen wir es jetzt mal bei den beiden. Viele von denen haben ziemlich deutlich korrigiert und jetzt auf, wenn man denn davon ausgeht, dass diese bullische Marktphase, ja, jetzt die nächsten Stunden, irgendwann müsste die das, nee, wenn ihr es hört, hat wahrscheinlich das Halving schon stattgefunden. Und dann kommt ja, wenn man dieser Statistik, obwohl sie ja noch sehr jung ist, wir haben ja erst 3 Halving-Events gehabt, jetzt käme eigentlich eine bullische Marktphase, ginge man also davon aus, dass sich das in der Zukunft so fortsetzt, dann wären aus meiner Sicht diese Rücksetzer allesamt ganz interessant. Ich habe ein bisschen was gemacht, bin aber ansonsten ja auch investiert. Also es war jetzt nicht die Notwendigkeit, die Position noch deutlich hochzufahren. Und dann nochmal die Erinnerung, wenn ich irgendeinen Altcoin, vielleicht auch einen, der hier nicht so häufig besprochen wird oder gar nicht besprochen wird, wenn ich den habe, und das ist für mich keine Forever-Anlage, dann brauche ich auch da einen Stop. Also ja, die Korrektur, grundsätzlich für mich kaufenswert, aber bitte immer das eigene Risiko kennen, und wenn der Stop bei Null ist, dann sollte die Positionsgröße angepasst werden. Also wie tief geht es? Es kann noch ein bisschen tiefer gehen, aber wir müssten, sofern das ein Bullenmarkt bleibt, einen Großteil der Korrektur jetzt hinter uns haben.
Wenn du sagst kaufenswert, Lars, heißt das, dass dein Kryptokaufverbot für mich jetzt aufgehoben ist?
Ja.
Darf ich jetzt?
Ja.
Jetzt ist es aufgehoben?
Ja.
Du hast ja immer so Angst, weißt du, wenn ich kaufe, dass dann der totale Crash kommt.
Ja, jetzt? Aber okay. Das reicht mir, weil deswegen habe ich das Video Bitcoin Crash genannt. Muss keinen echten Crash geben. Ich muss nur sagen, das war ein Crash. Das reicht mir psychologisch. Das heißt also, du kannst jetzt deinen Bitcoin-Anteil mal verdoppeln, dann ist er immer noch klein. Aber also absolut betrachtet, Entschuldigung. Nee, wie sagt unser Altkanzler immer, das habe ich in der Doku gesehen über Gerhard Schröder, aber jetzt entschuldigen Sie mal bitte. Und damit meint er nicht sich, sondern er möchte, dass er gegenüber sich bei ihm entschuldigt. Hat mir sehr gut gefallen. Aber bitte, ja, bitte entschuldigen Sie mal, wollen wir nicht im Moralistischen spielen. Also, bitte. Aber bitte, jetzt bitte kauf ein bisschen was und dann bist du mit an Bord, mit uns allen. Die coolen
das warten
auf die neuen Allzeithochs. Und Timo überlegt schon, aber doch, lass dich nicht verunsichern.
Nein, ich hab Ethereum aufgestockt.
Ja.
Und so war das damals.
If you're in trouble, double.
Ja. Richtig.
Ja. Wenn eine Verdopplung trouble ist, dann bin ich mal gespannt, wie sich das anfühlt, wenn da noch eine Null mit dranhängt. Okay, Altcoin Crash. Ja gut, also kaufenswerte Korrektur. Wenn man davon ausgeht, aber okay, wollen wir das nochmal, dieses Spiel machen? Wie weit dürfte es denn jetzt maximal noch runtergehen, damit der Bullenmarkt wirklich intakt bleibt? Jetzt nur mal an einem Coin beispielhaft illustriert.
Also es ist ein bisschen klar, das klingt wie nach aus der Affäre ziehen. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Anstiege so extrem steil waren. Aber Solana, um denn mal ein Beispiel zu nehmen, und die laufen nicht alle gleich. Ich habe gestern guckst du nur drauf, 134, jetzt stehen sie, glaube ich, bei $144. Also eine Marke bei Solana, die ich zum Beispiel im Auge habe, ist so um $107. Die dürfen nicht unterschritten werden. Ansonsten ist auch im logarithmischen Chart dieser Aufwärtstrend unterbrochen. Was auch immer dann passiert, das sollte aber in dieser Marktphase nicht passieren. Und immer wenn man, egal mit welcher Anlage, in einen Punkt kommt und sagt, das hätte eigentlich nicht passieren sollen, und dann ist nicht der Gedanke, ja, aber jetzt ist auch egal, sondern dann ist in der Regel der Gedanke, bin ich zur Not bereit, alles zu verlieren? Oder war das von Anfang an mein Plan, sowieso zu halten? Ansonsten sind, ja, wenn ich bei -50% die Reißleine ziehe, heißt, es bleiben noch 50% übrig. Und es gibt einige Positionen, die hat jeder von uns erlebt, wo man sagt, 50% wären immer noch besser gewesen als das, was ich ein Jahr später dann hatte. Also, die eigenen Pläne sind entscheidend, und Bitcoin zum Beispiel dürfte locker auch nochmal unter $60,000 korrigieren. Ethereum sollte sich jetzt +/-$500 fangen. Das sind so meine Levels. 10% nach unten, okay, aber viel mehr soll es auch nicht werden.
Und damit würde ich jetzt rübergehen zu Albemarle, Lithium-Aktie. Da habe ich jetzt eine erste Position aufgemacht, in dieser Woche klein, um jetzt einfach erstmal nur einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und ich wäre potenziell auch bereit, da noch ein bisschen weiter aufzustocken. Also mit ein bisschen Fantasie, die man ja auch ab und zu mitbringen muss, könnte man da vielleicht seit November irgendwie so halbwegs den Versuch einer Bodenbildungsphase da irgendwie rein interpretieren. Wahrscheinlich ist es noch ein bisschen abwärts gerichtet, also jetzt auch aufgrund der geopolitischen Ereignisse. Also dass halt insgesamt das Marktrisiko da jetzt nochmal auf den Wert drauf drückt und nicht eher das Unternehmensrisiko, das unternehmensspezifische Risiko. Weil ich glaube, was müsste denn da jetzt noch kommen, dass da jetzt nicht schon irgendwie halbwegs alles eingepreist ist. Also das stelle ich zumindest mal zur Diskussion. Mir geht es auch jetzt gar nicht darum, ist der Lithiumbedarf jetzt, also Lithium wissen wir alle, das gibt es eigentlich relativ viel. Potenziell geht man davon aus, dass der Bedarf in den nächsten Jahren wachsen würde. Aktuell gibt es aber einen Angebotsüberhang. Und Albemarle an sich sieht jetzt auch so in puncto Free Cashflow gar nicht so gut aus. Aber was man sagen kann ist, also falls mal auch in so einem Bärenmarkt so eine Rallye eintreten sollte, auch bei, also insbesondere bei Albemarle auch, dann könnte da halt durchaus doch auch einiges nach oben hin möglich sein. Und insofern ist das bei mir so ein kleiner Zock, das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ist irgendwie eingebucht ins Satellitenportfolio. Wie gesagt, ich bin potenziell bereit, da auch noch ein bisschen mich weiter einzukaufen. Macht die Positionsgröße insgesamt nicht zu groß. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Also das ist jetzt gerade so meine Investment-These.
Also fundamental ist Albemarle auch gar nicht so schlecht. Du hast so ein Debt-to-Equity-Ratio von unter 40. Also haben sie gut Schulden abgebaut und du hast eine Gewinnerwartung für dieses Jahr von 1 bis 2,5 Milliarden. Kommen sie so KGV irgendwo 5 bis 13 hin. Und es ist halt eigentlich, du kaufst das Unternehmen aktuell, weil du einen der größten Produzenten kaufst und hoffst halt, dass sich Lithium wieder erholt. Und da ist ja eigentlich das Interessante, solange dieser Bärenmarkt bei Lithium aktuell anhält, drückst du ja die kleinen Player raus. Also wenn man mal anguckt, wir hatten ja diesen extremen Lithiumpreisanstieg und der ist ja dann kollabiert oder zusammengebrochen, weil viele kleine Player in den Markt reinkamen und zwar zu sehr hohen Kosten produziert haben, aber dadurch natürlich einfach eine Überkapazität oder Überproduktion geschaffen haben, die jetzt so langsam alle pleite gehen. Und dann ist das natürlich ein perfekte Ausgangslage, wenn sich der Markt wieder erholt, wenn du eine Albemarle zum Beispiel hast. Aber du musst halt darauf setzen, dass Lithium weiterhin auch von der Autoindustrie gebraucht wird und dass sie nicht irgendwas anderes verwenden könnten. Elon Musk hat ja mal gesagt, du hast es ja angesprochen, Timo, Lithium gibt es genügend. Das Problem ist eher in der Raffinierung des Lithiums, dass es zu batteriefähigen Komponenten oder Material verbaust. Aber wer im Lithiumbereich sagt, okay, da bin ich positiv gestimmt und so die Studienlage sagt ja aktuell, so ab 2029 hast du wieder eine deutliche Mehrnachfrage als Angebot und da der Markt das Dinge vorausnimmt, ist zumindest Albemarle da eine Idee zu investieren, bin ich aber jetzt nicht.
Ja, also die an sich, das eine, über was wir reden, ist fundamental langfristig, das spielt der Markt ganz selten so langfristig und das andere ist halt, wenn du sagst, kurzfristiger Zock. Und da würde ich auf technisch zumindest mal eine Bodenbildung warten. Ich meine, die Wochenkerze für den Moment sieht mal so aus wie eine Backpfeife von einer Spelunke. Von daher, dann wäre ich eher dabei, dass ich sage, ich möchte zumindest eine Stabilisierung mal auf Wochenbasis. Das Ding kann ja dann auch schnell 30% steigen. Aber ob ich da derjenige sein muss, der in diese Kerze reinkäuft, das wahrscheinlich eher nicht.
Zeiteinheit ist entscheidend, glaube ich. Also um mich das nochmal, es geht möglicherweise jetzt gar nicht so um was, also es geht nicht um was ganz Kurzfristiges, ansonsten würde ich ja jetzt auch nicht nachkaufen, ansonsten müsste ich einen ziemlich engen Stop setzen und mich dann da, wenn das letzte Tief nochmal unterschritten wird, dann müsste ich mich da ausstoppen lassen. Das ist hundertprozentig richtig, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, so dass das zumindest mittelfristig nochmal auch ein anständiges Aufwärtspotenzial hat und jetzt ich habe eine Position aufgebaut und mit kleinen Tranchen da rein. Und dass wir dann mittelfristiger Natur, und das können ein paar Monate sein, vielleicht ist es auch ein Jahr oder so, wenn ich dann damit 30 oder 40% rausgehen könnte, theoretisch, dann ist das ja auch nicht so unattraktiv. Klar, also was du ansprichst, Lars, ganz wichtig, die Zeiteinheit.
Das ist ja, und ich habe ja halt, wenn ich diese Signale nicht habe, dann habe ich halt keine. Also für mich macht es halt einen Unterschied, ob drei Wochen oder ein Jahr, weil ich natürlich das Kapital binde und dann für andere Positionen das nicht zur Verfügung stellt. Ganz langfristig, zuerst als du es reingeschrieben hast in die Gruppe, dachte ich, sauber, da kann ich ihm zum Schluss vorm Urlaub nochmal richtig einen überbraten für so eine Idee. Und dann dachte ich, okay, die ist aber so konträr, dass sie fast schon wieder ganz interessant ist. Es ist mir nur ein bisschen zu langfristig. Also wir nehmen derzeit, sind die Studien so, dass wir, Sebastian hat es angesprochen, 2029, 2030, 50% aller Autos auf den Straßen Minimum elektrisch sind. Davon sind wir weit entfernt. Insbesondere die Adoption Rate in den USA ist viel langsamer als angenommen. In China ist sie wie erwartet, in Europa in etwa wie erwartet. Aber immerhin ein großer Markt nicht. Und in Indien spielen Elektroautos momentan noch eine sehr überschaubare Rolle. Also da ist ja positives Überraschungspotenzial drin. Denn wenn man sagt Status quo, es läuft alles nicht wie erwartet, dann ist das ja für jemanden, der jetzt kauft, das, was er haben möchte. Weil natürlich das Überraschungspotenzial, das Positive, dann viel größer ist, als wenn jetzt man feststellen würde, alle Welt will noch mehr Elektroautos haben. Aber es ist eben auch ein Elektroauto-Play. Also ja, es wird auch anderswo verwendet, in Handys und so weiter, aber in ein Handy sind halt Gramm oder weniger und in einem Auto sind 10 bis 12 Kilo drin. Und das macht dann schon den Unterschied aus. Und was wir immerhin sehen, ist eine Stabilisierung im Lithiumpreis. Fairerweise, was 90% fällt, kann auch nochmal 90% fallen. Also mir wäre es zu langfristig. Der Markt spielt im Moment keine langfristigen Spekulationen. Nächste Woche werden wir, bin ich mir fast sicher, ich muss es mitbringen, weil ich meinen Standpunkt zu Gold leicht revidiere, nach oben revidiere. Ich bin tief eingetaucht und ich glaube, der Markt übersieht auch Dinge. Also gerne den Podcast abonnieren, weil nächste Woche kippe ich um und Sebastian freut sich drüber. Aber,
und Sebastian kauft Kryptos.
Wir geben es uns gegenseitig. Also insofern, Timo, ja, ich, was soll ich abschließend sagen? Ich wünsche dir einfach wahnsinnig viel Glück, dass du brauchen wirst.
Danke. Und eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Stets. Danke, danke, danke.
Oh. Nee, ich bin da aber gar nicht so wie Lars. Also Timo, ich sehe das, auch wenn du da einen vernünftigen Zeithorizont hast, durchaus eine Chance. Aber wie gesagt, wenn der Preis nochmal abtaucht, dann Albemarle halt hinterher. Aber so einen großen Player in so einem Geschäft, wenn man sagt, der Lithium, die Nachfrage wird anziehen, dann überleben die Großen. Und das Problem, ich hatte es ja vorhin geschildert, sind die Kleinen, die einfach alle reingekommen sind, haben da wie verrückt zu hohen Kosten produziert und damit eigentlich die ganze Blase gekillt. Und wenn du die jetzt alle dezimierst, dann bleiben halt die Großen wie Albemarle oder SQM nur noch übrig.
Mhm. Vielleicht von mir noch abschließendes Fazit. Sowas sollte man nicht zum Dauerzustand oder in seinem Portfolio machen, dass man halt so etwas umsetzt, sondern tendenziell ist es natürlich irgendwie auch besser, dann auch mehrere solide, große Schiffe zu haben, die irgendwie gerade gut dastehen, halbwegs gut dastehen und wo also irgendwie die Schubkraft in die richtige Richtung, also gen Norden irgendwie gerichtet ist. Also das sollte man vielleicht auch nur relativ dosiert machen und dann auch wirklich das unter der Rubrik Risikopositionen letztendlich verbuchen. Das nur noch so als
Fazit. Und was man auch sagen kann, wenn man aus Lithium die ersten beiden Buchstaben streicht und die letzten vier auch und nur das T stehen lässt und man schreibt dazu O und P, dann wird daraus top. Das muss ja auch irgendwas bedeuten. So machen die das auch immer, die Verschwörungstheoretiker.
Gott sei Dank habe ich jetzt eine Woche Urlaub, um genau darüber nachzudenken. Und damit vielen, vielen Dank euch beiden. Wir hören uns und sehen uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, ja?
Schönen Urlaub.
Danke. Bis dann.